Tag zusammen, willkommen zu meinem Podcast über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Heute mit einer Folge zum Energiesparen, beziehungsweise eigentlich etwas genauer möchte ich heute über die physikalischen Hintergründe sprechen zum Energiesparen. Also was steckt dahinter? Im Moment das zentrale Thema für den kommenden Winter, bedingt durch den Ukraine-Krieg, die stark gestiegenen Energiekosten, das heißt die Preise für Strom, Gas und Öl, führen dazu, dass wir gezwungen sind, massiv Energie einzusparen, um die Energiekosten zu senken. Und ich möchte jetzt gar nicht auf die Sparmaßnahmen an sich eingehen, sondern mal dahinter gucken und diskutieren. Ja, was sind so die physikalischen Grundlagen dazu? Was muss man da beachten? Wieso bringen diese Sparmaßnahmen eigentlich etwas? Da wollen wir uns also ein bisschen mal mit der Physik beschäftigen, ohne jetzt da in die Tiefe einzusteigen, sondern mal so ein paar physikalische Grundlagen uns anzuschauen. Warum ist das Thema im Moment in aller Munde? Jetzt vor allen Dingen im Haushaltsbereich, aber wir müssen natürlich in allen Sektoren müssen wir den Energieverbrauch senken. Das sind die Haushalte, das sind die Gewerbetreibenden und das ist der Industriesektor und als vierter Sektor dann noch der Verkehrssektor. Und in allen Bereichen müssen wir jetzt versuchen, Energie einzusparen, vor allem natürlich fossile Energieträger, weil wir die ja importieren müssen. Deutschland ist ja ein recht armes Land hinsichtlich der fossilen Energieträger. Wir haben noch eine Braunkohle, die Steinkohleförderung haben wir eingestellt. Wir haben keine wirklich nennenswerten Erdöl- oder Erdgasquellen, auch wenn da jetzt schon die ersten Diskussionen wieder losgehen, ob man nicht Erdgas-Fracking betreibt. Da könnte man auch noch mal in einer gesonderten Folge darüber sprechen, was dieses Fracking ist, wie man also aus Schiefergestein Gase oder flüssige Energieträger gewinnen kann, was insbesondere in Amerika und also USA und Kanada gemacht wird. Ja, wir haben auch kein Uran oder keine eigenen Uranvorkommen, das heißt, auch das müssen wir importieren. Und Deutschland hängt einfach geopolitisch bedingt sehr stark an den fossilen Energieimporten aus Russland, die natürlich im Moment deutlich reduziert sind durch den Krieg in der Ukraine. Na, jetzt müssen wir gucken, wie schaffen wir es, diese fossilen Energieträger oder den Bedarf zu senken, weil nun mal unser Energieverbrauch und der Bedarf immer noch primär auf diesen fossilen Energieträgern beruht. Im Stromsektor haben wir zwar eine ganz gute Entwicklung gemacht. Wir sind aber über 50% Strom aus erneuerbaren Energien, also Photovoltaik, Wind, Wasserkraft, Bioenergie. Aber der Stromsektor, der macht nur 20-25% in Deutschland aus oder in einem Industrieland in Mitteleuropa. Der Hauptteil der Energie wird benötigt im Wärmesektor. Das ist einmal Raumwärme, Warmwasserbereitstellung in den Haushalten. Das ist aber dann auch die Prozesswärme. Das heißt also die Wärme, die wir brauchen in der Industrie und im Gewerbe, angefangen beim Bäcker, der Energie braucht, um die Brötchen zu backen. Dann natürlich die Fertigungsindustrie, die chemische Industrie, um Stahl herzustellen, um Chemikalien herzustellen, braucht man hohe Temperaturen. Und die erzeugen wir tatsächlich primär aus fossilen Energieträgern, insbesondere aus Erdgas. Naja, dann haben wir doch den Verkehrssektor, der natürlich flüssige Treibstoffe verbrennt, Diesel, Benzin, Kerosin, Schweröle. Und in den Bereichen müssen wir natürlich einsparen. Wir wollen uns jetzt, oder ich möchte in dieser Folge mit drei Aspekten mal beschäftigen. Also einmal das ist die Diskussion, die wir haben, dass man in den Gebäuden die Temperatur reduziert. Also wo kommt das her, dass man durch die Temperaturreduktion Energie einsparen kann? Was ist die Physik dahinter? Was kann man machen? Welche Möglichkeit haben wir jetzt auch im Privathaushalt? Dann das zweite Thema, was im Moment auch natürlich auch noch oder damit einhergeht, ist das Thema der Lüftung. Also wie kann ich einen Raum B- und Entlüften, denn ich muss natürlich trotzdem für einen regelmäßigen Austausch der Luft sorgen, um die, in Anführungszeichen, verbrauchte Luft auszutauschen. Da ist dann Kohlendioxid drin, da ist Wasserdampf drin. Aber wenn ich jetzt im Winter lüfte, hole ich mir natürlich kalte Luft rein. Auch das wollen wir uns mal einmal angucken, was steckt dahinter. Auch noch ein bisschen mal das Thema Smart Homes streifen. Also wie kann Technik helfen, den Energiebedarf zu senken? Und dann der nächste Aspekt ist dann noch das Thema Tempolimit. Auch das ist natürlich ein sehr emotionales Thema in Deutschland, dadurch, dass wir das einzige Land sind oder eines der letzten Länder, die noch die kein Tempolimit auf den Autobahnen haben. Aber auch da die Frage stellen, wieso bringt ein Tempolimit Energieeinsparung? Wie funktioniert das physikalisch? Und dann natürlich auch nochmal im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen, weil natürlich durch die Senkung des Energiebedarfs auch die Treibhausgasemissionen gesenkt werden und wir damit natürlich das Klima schützen wollen. Steigen wir ein mit dem Wärmebedarf in Gebäuden. Und zwar da jetzt der Fokus auf die Haushalte. Das kann man sicherlich auch auf die Gewerbegebäude übertragen. Also ob das jetzt eine Schule ist, eine Hochschule, ein Verwaltungsgebäude, Büro. Auch da kann man natürlich durch das Absenken der Temperaturen in den Räumen Energie sparen. Wenn wir weniger niedrige Temperaturen haben, brauchen wir weniger Energie. Woran liegt das? Also es ist so, dass wir in Deutschland rund 30% des Endenergieverbrauchs fließt in die Haushalte. Das müssen wir erstmal wieder erklären, was heißt Endenergie. Wir haben ja verschiedene Arten der Energien, also auch jetzt nicht aus physikalischer Sicht, die Physik kennt nur Energie. Aber in der Energietechnik unterscheidet man verschiedene Arten der eingesetzten Energie. Das ist, sagen wir, die Primärenergie. Das ist also quasi der Rohstoff. Also das ist das Rohöl, das Erdgas, das nicht aufbereitet ist. Das ist die Kohle, die nicht aufbereitet ist. Dann haben wir natürlich Aufbereitungs-, Transportprozesse, sodass dann am Ende die sogenannte sekundäre Energie oder Endenergie vorliegt. Das ist das, was dann von der Nutzungseinheit, dem Gebäude, der Industrie, dem Auto dann eingesetzt wird. Dann haben wir am Ende dann noch die Nutzenergie als dritte Energieform. Also in den Haushalten, die verbrauchen ungefähr 30% der Endenergie in Deutschland. Und von diesen 30% von dieser Energie ist 3/4 geht in Raumwärme. Das heißt, die meiste Energie, die wir in Haushalten verbrauchen, geht in Raumwärme. Das heißt, das Beheizen der Gebäude in den Wintermonaten, in der Heizphase, die ja so ab Ende September, Anfang Oktober losgeht und dann bis März, April läuft. Wir haben dann natürlich noch den Warmwasserbedarf über das ganze Jahr. Der Wert ist auch einigermaßen konstant. Das ist also die Bereitstellung von warmem Wasser zum Waschen, Duschen etc. Das macht dann nochmal 12% aus. Und der Rest, das ist dann der Strombedarf, den wir noch haben, also für die Beleuchtung, für Elektrogeräte, Prozess Wärme, Prozess Kälte, die wir in den Haushalten brauchen. Also Prozess Wärme ist das Kochen, Prozess Kälte wäre der Kühlschrank oder die Tiefkühltruhe, die elektrische Energie brauchen, um damit dann Wärme bzw. Kälte zu machen. Was wir dann noch haben, auch das ist nochmal ein wichtiger Aspekt bei den Haushalten und das ist also der Hauptfokus in der politischen Diskussion im Moment, dass die Privathaushalte auch einen großen Bedarf an Endenergie im Verkehrssektor haben. Wenn man sich also mal den Energieverbrauch nur der Haushalte in Deutschland anguckt, dann die Hälfte der Energie wird benötigt für Heizung, Warmwasser, also so rund 55%. Ein Drittel des Energieverbrauchs geht in den Transportsektor, in die PKWs. Das ist dann Benzin und Diesel. Und das, was dann noch übrig bleibt, das sind so knapp, also ungefähr 10%. Das ist dann halt, man nennt das dann IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologie. Das ist dann der Strombedarf für Beleuchtung, für die Haushaltsgeräte, Kochen und Kälteanwendung, also primär dann der Stromverbrauch. Das heißt, wir haben zwei Stellschrauben in den Haushalten, um sehr leicht und sehr effektiv Energie einzusparen, damit auch die Kosten zu senken, nämlich bei der Bereitstellung von Wärme und im Transportsektor, das heißt beim Autofahren. Und hinter die beiden Aspekte wollen wir jetzt mal schauen und mal angucken, wie sieht denn jetzt die Physik dahinter aus, wie funktioniert das? Einstieg jetzt bei der Wärme mit den Wärmeverlusten. Was steckt dahinter? Das ist natürlich die Wärmeleitung. Also wir unterscheiden drei Arten der Wärmeübertragung. Also wie kann jetzt ein Körper Wärme abgeben an die Umgebung? Also wenn man einen Wärmetransport, das ist einmal die Wärmeleitung von festen oder unbeweglichen flüssigen oder gasförmigen Körpern. Man kennt das, wenn man jetzt einen Metalllöffel zum Beispiel in einem Nudelwasser hat, wenn man jetzt also Nudeln kocht und dann so einen Metalllöffel da drin hat, dann wird der sehr heiß. Warum? Weil das 100 Grad heiße Wasser in dem Kochtopf erwärmt den Löffel und der Metalllöffel oder Metall leitet Wärme sehr gut. Das heißt, wenn man den Löffel dann an der Spitze anfasst oder am Ende anfasst, das jetzt nicht im Topf, sondern rausguckt, ist auch das sehr heiß. Das ist auch der Grund, warum man dann normalerweise Holzlöffel oder Plastiklöffel nimmt zum Umrühren des Nudelwassers, weil Holz oder Plastik die Wärme nicht so gut übertragen und damit das Ende des Löffels nicht so heiß wird. Zweite Art der Wärmeübertragung ist die Konvektion. Das heißt also, dass sich flüssige oder gasförmige Körper bewegen. Auch da das Beispiel die Kaffeetasse oder die Suppe. Wie schaffe ich es, dass die Suppe kühler wird, dass man sie essen kann oder dass man den Kaffee etwas schneller trinken kann, wenn er 80 Grad hat, indem man umrührt. Das heißt, man versucht, die Flüssigkeit immer an eine kalte Stelle zu bringen. Beim Kaffee durch das Umrühren führt das dazu, dass sich also die warme oder heiße Flüssigkeit, das der heiße Kaffee, verteilt, immer an den Außenrand der Kaffeetasse kommt, dort in Kontakt kommt mit der kühlen Luft, die dann 15, 20 Grad hat. Und wir dann durch das Rühren immer heiße Bereiche des Kaffees nach außen führen, wir dadurch einfach durch diese Konvektion, durch die Bewegung der Flüssigkeit, es schaffen, dass der Kaffee sich etwas schneller abkühlt. Die dritte Art der Wärmeübertragung ist die Wärmeübertragung über Strahlung. Das ist elektromagnetische Strahlung, also genauso wie Licht, nur ein anderer Frequenzbereich. Wir haben also beim Licht, das sichtbare Licht, zwischen 400 und 800 Nanometer Wellenlänge, nicht Wärmelänge, also 400 bis 800 Nanometer Wellenlänge. Das ist das, was unsere Augen dann aufnehmen können, verarbeiten können. Die Wärmestrahlung ist langwelligeres Licht, das heißt also, das ist elektromagnetische Strahlung. Wir nennen es nicht mehr Licht, sondern Infrarotstrahlung, aber es ist weiterhin elektromagnetische Strahlung. Das ist, ja, das, wenn heißer Körper, wenn man quasi in der Nähe seine Hand hält und dann die Hitze spürt, bei der Kerze zum Beispiel. Das ist klar, die Kerze erwärmt natürlich auch die umgebende Luft, aber wenn man die Hand über der Kerze hält, spürt man halt auch die Wärmestrahlung, die entsteht. Gleiches gilt für Heizkörper in den Wohnungen, die natürlich dann über die Wärmestrahlung die Energie abgeben. Die Sonne macht das auch, also wir brauchen kein Medium zur Wärmeübertragung. Die Sonne gibt einen sehr weiten Frequenzbereich elektromagnetische Strahlung ab und neben dem Licht natürlich dann auch im Ultravioletten, also sehr kurzwellige Strahlung und langwellige Strahlung. Und diese Wärmestrahlung kommt auch auf der Erde an und nutzen wir oder wird genutzt. Das sind die drei Arten, was wir jetzt bei dem Wärmeverlust im Winter, wenn also das Gebäude 20 Grad heiß oder warm sein soll, wir draußen Außentemperaturen haben bei 0 Grad Celsius oder sogar weniger, haben wir die Wärmeübertragung durch Leitung, weil wir einen festen Körper haben, nämlich die Hauswand, die Glasscheibe. Und was man dann ableiten kann, ist, wie groß ist dieser Wärmeverlust? Wo kommt das her? Wir können natürlich einmal bestimmen, wie groß ist die Wärmemenge, die ein Körper aufgenommen hat. Diese Wärmemenge ergibt sich aus der Masse des Körpers, aus der Wärmekapazität, also wie gut kann ein Körper Wärme speichern oder Wärmeenergie speichern, und aus der Temperaturdifferenz, wie groß ist die Wärmemenge vor der Erhitzung und danach gewesen oder Abkühlung. Und daraus lässt sich dann die Wärmemenge, also die Energiemenge, die wir in Form von Wärme gespeichert haben, berechnen. Klassisches Beispiel ist das Wasser. Das ist ein sehr dankbarer Energieträger, weil Wasser sehr gut Wärme speichern kann. Deswegen nutzen wir Wasser als Wärmespeicher. Das ist ein ungefährlicher Wärmespeicher, in sehr großen Mengen verfügbar. Das ist auch der Grund, warum der in Dampfkraftwerken eingesetzt wird, weil wir dort einfach in dem Wasser und dem Wasserdampf sehr viel Energie speichern können. Das Zweite, was wir noch brauchen, ist die Kontinuitätsgleichung, also Energieerhaltung. Wenn ich jetzt also Energie zuführe oder abführe, ändert sich die Energiemenge. Das ist, denke ich, auch trivial, ergibt sich einfach aus der Energieerhaltung. Und das dritte Gesetz, was wir physikalisch brauchen, um jetzt die Wärmeverluste eines Gebäudes zu verstehen, ist das sogenannte Fourier-Gesetz. Das beschreibt, wie groß ist denn jetzt eigentlich der Wärmestrom, wenn ich eine Temperaturdifferenz habe. Auch da das Beispiel, jetzt nehmen wir so einen Metallstab, der auf der linken Seite kalt ist und auf der rechten Seite warm. Dann haben wir natürlich einen Wärmestrom von dem heißen Ende des Stabes zum kalten Ende des Stabes. Und dieser Wärmestrom ergibt sich einfach aus dieser Temperaturdifferenz und dem Temperaturgradienten, der die Richtung des Wärmestroms oder des Wärmeflusses angibt. Na, daraus lässt sich jetzt ableiten. Ich will jetzt die Herleitung hier in dem Podcast natürlich nicht machen. Das machen wir dann in Vorlesungen, typischerweise in der Thermodynamik oder der Energietechnik. Aber was sich dann ergibt, ist eine Wärmeleitungsgleichung, die einfach angibt, wie ändert sich die Temperatur in einem Körper zeitlich und räumlich. Wovon hängt das ab? Die Gleichung ist jetzt nicht ganz trivial zu lösen. Da haben wir nämlich verschiedene Randparameter, die wir berücksichtigen müssen. Und sie ist halt insgesamt vierdimensional. Wir haben drei Raumdimensionen. Also, ne, wie ist die Temperatur in einem Körper, in einem Raum verteilt? Und wie ändert sie sich noch zeitlich als vierte Dimension? Das ist jetzt physikalisch, mathematisch nichts Kompliziertes, aber jetzt auch nichts, was man mal eben auf dem kleinen Blatt Papier lösen kann. Diese Gleichung, diese partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung, wie es dann mathematisch heißt, ist schon ein bisschen komplexer zu lösen. Das übersteigt so ein bisschen schon die Schulphysik. Ist aber in der Grundform jetzt nichts Wildes, wo man sich jetzt Sorgen machen muss oder direkt zusammenzucken muss. Das lässt sich sehr gut und einfach eigentlich verstehen. Das ist auch die treibende Kraft, weil Kraft schon wieder falsche physikalische Begriff ist. Aber daraus lässt sich dann ableiten, wie funktioniert der Wärmeverlust eines Gebäudes. Denn was haben wir jetzt? Wir haben also jetzt ein Gebäude, was innen warm ist, 20 Grad Celsius, und wir haben außen hinter der Fassade die kalte Luft und haben dadurch eine Temperaturdifferenz, wir bekommen einen Wärmestrom. Und was wir jetzt wissen wollen, ist, wie groß ist der Wärmeverlust? Das ist das, was man jetzt in der Gebäudeenergietechnik betrachten will. Also wie groß sind die Transmissionswärmeverluste eines Bauteils? Wovon hängt das ab? Diese Verluste hängen ab einmal von der Fläche des Bauteils. Klar, je größer, desto größer sind auch die Verluste. Das hängt ab vom Wärmedurchgangskoeffizient. Das sind also Materialparameter, wie stark ist der Wärmeverlust pro Fläche und Temperaturunterschied. Und der dritte Parameter, der die Wärmeverluste angibt, ist natürlich die Temperaturdifferenz Innenbereich zu Außenbereich. Was wir jetzt immer hat, ist natürlich, also wir haben immer Wärmeverluste, wenn es innen warm und außen kalt ist bei einem Gebäude. Das muss physikalisch so sein. Und was man jetzt aber machen kann, ist, man kann diese Wärmeverluste, also diese Leistung, gemessen in Watt, reduzieren, indem man das Gebäude dämmt. Das ist, wenn ich jetzt ein bestehendes Bestandsgebäude habe, gar nicht so einfach, das nachträglich zu machen. Das ist sehr aufwendig, das ist auch sehr teuer, lässt sich auch nicht mal ebenso realisieren. Amortisationszeiten sind relativ hoch. Das macht man typischerweise einmal, wenn man das Gebäude neu bezieht oder natürlich schon neu baut. Aber jetzt zwischendurch in der Nutzung muss man schon einen sehr hohen Bedarf haben oder entsprechende Kapitalmittel haben, das zu machen, um den Energiebedarf zu senken. Das ist jetzt in diesem kurzfristigen Denken jetzt für den kommenden Winter natürlich keine Alternative, diesen Wärmedurchgangskoeffizienten zu senken. Was macht man bei der Dämmung? Einmal habe ich mehr Schichten, also die Schicht wird dicker, wird größer und ich ergänze Schichten, die eine schlechte oder niedrige Wärmeleitfähigkeit haben. Das heißt, Styropor ist immer so ein Beispiel, weil das gar nicht heutzutage mehr eingesetzt wird, sondern dass irgendwelche Faserstoffe, die einfach eine sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit haben, die also, dass die Wärme von innen nach außen gar nicht fließen kann. Die Möglichkeit, um jetzt diesen Wärmeverlust zu reduzieren, also Fläche des Bauteils, wir können die Fläche des Gebäudes nicht verändern, wir können auch nicht wirklich etwas am Wärmedurchgangskoeffizienten verändern, ob das jetzt die Fassade ist oder natürlich auch die Glasscheiben. Auch da kann man natürlich sagen, die Fenster tausche ich aus. Statt einer Zweifachverglasung habe ich eine Dreifachwärmeverglasung. Damit lässt sich dieser Wärmedurchgangskoeffizient nochmal halbieren und damit auch die Wärmeverluste reduzieren. Aber auch das ist natürlich sehr aufwendig, alle Scheiben oder alle Fenster auszutauschen. Auch das ist nichts, was kurzfristig geht. Das ist eher was Langfristiges. Mit diesen dreifach verglasten Fensterscheiben kann man da nochmal sehr viel Energie sparen. Was die Wärmeverluste angeht, ist auch nichts, was jetzt kurzfristig für den nächsten Winter hilft. Bleibt nur der dritte Parameter, nämlich die Temperaturdifferenz zu verändern. Und da ich die Außentemperatur nicht verändern kann, muss ich die Innentemperatur verändern. Und um da die Verluste zu reduzieren, muss ich im Innenraum die Wärmemenge reduzieren oder die Temperatur reduzieren. Was bedeutet das jetzt? Also wie kann man das rechnen? Das ist jetzt von der Mathematik gar nicht so schwierig. Man kann es mal überlegen. Also wenn ich jetzt innen 1 Grad Celsius, der Physiker rechnet jetzt nicht in Celsius, sondern in Kelvin. Also wenn ich jetzt im Innenraum die Temperatur um 1 Grad Celsius reduziere und dann jetzt auf die ganze Heizperiode schaue, da hat man so im Jahresmittel ungefähr, ja, ich sag mal 15 bis 16 Grad Temperaturunterschied. Das ist jetzt natürlich permanent sich ändernde Wärmebedingungen oder Temperaturbedingungen innen wie außen. Nachts kühlt es ab, tagsüber durch die solare Einstrahlung heizt sich die Umgebungsluft wieder auf. Wir haben im Winter vielleicht dann Minusgrade, im Frühjahr dann schon wieder Plusgrade. Aber im Jahresmittel ist die Raumtemperatur, liegt hier so um die 15 Grad über der Außentemperatur. Und wenn man dann sagt, ich reduziere meine Innenraumtemperatur um 1 Grad Celsius, dann kann ich so ungefähr 6% diese Wärmeverluste senken, weil der Antrieb für den Wärmeverlust reduziert wird. Wir haben einen geringeren Temperaturunterschied innen zu außen. Dadurch reduziere ich die Verluste und bei 1 Grad Celsius Temperaturreduktion im Innenraum vermeide ich oder spare ich 6% Heizenergie ein, weil ich einfach nicht so viel Wärme verliere. Das Spielchen kann man jetzt natürlich nicht bis Ultimo treiben und sagen, klar, dann mache ich statt 1 Grad 2 Grad oder 5 Grad, dann spare ich entsprechend 15% und mehr ein. Das geht an der Stelle dann nicht ganz linear. Das darf man nicht vergessen. Und man bekommt noch Nebeneffekte. Wenn man die Temperatur zu stark absenkt in Innenräumen, kann es an den Innenseiten der Wände, an den Fassaden, vor allem in den Eckbereichen, an den Fenstergiebeln etc. dazu kommen, dass sich Tauwasser bildet. Also in der Luft ist ja immer Luftfeuchtigkeit, also Wasserdampf. Und die Menge an Wasserdampf, die die Luft aufnehmen kann, hängt davon ab, wie warm oder welche Temperatur die Luft hat. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann aufgenommen werden. Reduzieren wir jetzt im Innenraum aber die Lufttemperatur, kann die Luft weniger Wasserdampf aufnehmen. Der Wasserdampf, der entsteht durch die Nutzung des Raums, das ist jetzt das Duschen, das Kochen, ist aber auch einfach das reine Dasein durch das Schwitzen, entsteht Wasser und Wasserdampf und der muss raus. Und wenn die Luft gesättigt ist, dann kondensiert das Wasser, der Wasserdampf, und wir haben Wasser. Und wenn sich das irgendwo an der Wand festsetzt, kann es dann zu Schimmelbildung kommen über einen längeren Zeitraum. Das muss man berücksichtigen. Deswegen können wir die Räume gar nicht beliebig in der Temperatur absenken. Wir müssen auch ein bestimmtes Maß, das sind so um die 12 Grad Celsius, dann haben wir diesen Taupunkt erreicht unter normalen Bedingungen und dann bildet sich Wasser, der Wasserdampf kondensiert und es droht, das kann passieren, dass es dann zu Schimmelbildung kommt, das heißt, dieser Schimmel, der dann einfach die Fassade schädigt und dann auch langfristig gesundheitliche Schäden verursachen kann. Aber jetzt im Hinblick auf die Energieeinsparung, das bringt auf jeden Fall was, wenn man jetzt also sagt, ich reduziere die Temperatur in meinen Räumen. Jetzt kann man dann auch noch dafür sorgen, jetzt in jedem Raum muss nicht die gleiche Temperatur herrschen. In den Räumen, in denen ich mich primär aufhalte, also das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer, ein Kinderzimmer, da will man es thermisch behaglich haben, so ist also der Fachbegriff. Das heißt, wenn ich mich dort aufhalte, muss es angenehm sein. Jetzt muss ich im Winter sicherlich nicht mit kurzer Hose und T-Shirt in meinem Wohnzimmer sitzen, auch wenn das vielleicht angenehm ist. Da geht dann vielleicht auch eine lange Hose, ein Hemd oder ein Pullover, was vielleicht die persönliche Behaglichkeit etwas reduziert, aber die thermische Behaglichkeit nicht einschränkt oder nicht wirklich einschränkt. Dass ich da in der Lage bin, dort in diesen Räumen die Temperatur vielleicht um 1 Grad Celsius sicherlich abzusenken, vielleicht sogar um 2 Grad Celsius. Und dann spare ich so um die 10% Heizenergie ein, was dann schon signifikanten Einfluss hat. Andere Räume muss ich gar nicht so stark aufheizen. Also auch da kann man dann die Heizkörper, die Thermostate entsprechend runterdrehen. Das ist ja das Schlafzimmer zum Beispiel. Dort brauche ich oder habe ich einfach einen niedrigen Temperaturbedarf. Dort halte ich mich typischerweise natürlich nur zum Schlafen auf. Und wenn ich eh im Bett liege unter der Bettdecke, dann brauche ich da auch keine 20 Grad. Da reichen sicherlich auch 18 Grad Celsius. Das heißt, auch da kann man sicherlich nochmal ein bisschen was einsparen. Weiterer Punkt ist, dass man die Temperatur nachts, wenn man die Räume nicht benötigt oder nicht nutzt, auch wieder absenken kann. Auch das ist natürlich ein Punkt. Das muss ich nicht manuell machen. Das ist gar nicht so, so einfach, da immer dran zu denken, dass man dann im Wohnzimmer die Heizung wieder runterdreht und morgens wieder raufdreht. Wenn ich den Raum dann nutzen möchte, wenn ich jetzt tagsüber dann noch arbeiten bin, gar nicht zu Hause bin, auch dann muss ich das Gebäude nicht heizen. Ist auch nicht so, dass das Gebäude komplett runterkühlen soll, aber ich kann die Grundtemperatur auf 15, 16 Grad einstellen und dann bei Bedarf die Heizung hochdrehen. Nachteil dieser manuellen Temperaturregelung in einzelnen Räumen: ich bin permanent damit beschäftigt, die Thermostate zu regeln. Wärme ist nun mal auch ein träges Energiesystem. Das heißt, ich habe da das Problem, ich muss irgendwie gucken, wie schaffe ich es, dass die Wärme schnell vorhanden ist. Habe ich Heizkörper, dann geht es vielleicht etwas schneller. Habe ich aber eine Flächenheizung wie eine Fußbodenheizung, dann habe ich das Problem, dass ich da immer dafür sorgen muss, dass die Temperatur ansteigt und abfällt. Das liegt einfach daran, dass die Flächenheizung sehr träge ist in ihrer Reaktion und man es da einfach kaum schafft, also schnell die Temperaturen anzupassen an den eigenen Bedarf. Das sollen diese Temperatur, diese Heizungssysteme, diese Flächenheizung gar nicht können. Heizkörper sind da deutlich flexibler. Aber die muss ich dann permanent regeln. Das ist entsprechend aufwendig. Was hat man da also für Möglichkeiten, statt einer manuellen Steuerung das natürlich mit Technik zu machen? Es gibt ja so programmierbare Thermostate. Das heißt, man tauscht diesen manuellen Thermostaten an dem Heizkörper aus gegen einen intelligenten Thermostaten, der dann vielleicht sogar per Funk gesteuert werden kann oder per Smartphone-App. Das ist der Tausch selber, ist relativ einfach. Mit dem Maulschlüssel einfach den alten Thermostaten abdrehen, den neuen anschrauben, da passiert auch nichts. Das ist wirklich relativ einfach. Etwas aufwendiger ist dann die Programmierung, also da muss man schon technischen Spaß dran haben. Das ist jetzt gar nicht so einfach, da entsprechende Temperaturprofile zu hinterlegen oder Heizprofile. Vorteil von diesen intelligenten Thermostaten ist natürlich, man kann dann dort einstellen, also morgens um 6 Uhr soll die Heizung schon mal hochfahren, bis 8 Uhr, bis man dann das Gebäude verlässt oder das Haus verlässt zum Arbeiten. Dann kann man die Temperatur wieder absenken in den Räumen. Und dann, wenn man dann nachmittags um 5, 6 Uhr wieder nach Hause kommt, dass man dann etwas vorher die Heizung wieder hochfährt, die Heizkörper wieder aufdrehen lässt von den Thermostaten bis in die Abendstunden und dann um 9 Uhr schon die Heizung wieder runterfährt auf 16 oder 17 Grad. Man hat noch so ein bisschen die Nachhofftemperatur und wenn man dann um 10, halb 11, 11 ins Bett geht, hat man immer noch eine angenehme Temperatur und das aber spart damit entsprechend Heizenergie. Klar, dafür brauche ich wieder Technik. Das heißt, wenn man so die Gesamtenergiebilanz anguckt, das ist natürlich nicht, dann nicht ganz so positiv. Ich brauche elektrische Energie für die Heizkörper-Thermostate, das heißt Batterien, die muss ich dann regelmäßig austauschen. Aber in Bezug auf die Heizenergie sind solche intelligenten Systeme natürlich sehr geschickt. Man kann es mal ausprobieren, die sind aber auch nicht ganz günstig. Da gibt es verschiedene Systeme. Aber das wird die Zukunft, denke ich, sein, dass man in Gebäude von Anfang an intelligente Technik integriert. Im gewerblichen Bereich ist es, denke ich, deutlich einfacher oder sinnvoller machbar. Wenn man bei uns am Umweltcampus auch eine entsprechende Leittechnik, die die Heizung entsprechend regelt in den Büros. Das lässt sich in Gewerbegebäuden sicherlich ganz gut realisieren. Aber auch im Privathaushalt kann man das machen. Da muss man, wie gesagt, eine technische Affinität dafür haben. Weiterer Punkt, das hatte ich ja schon angesprochen, ist das Thema der Lüftung. Das heißt, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir trotzdem einen Luftaustausch haben. Wir können jetzt nicht von Oktober bis März die Fenster zulassen, weil wir dann einfach einen Anstieg der Kohlendioxidkonzentration haben in den Räumen und sich Wasserdampf sammelt, den wir auch loswerden müssen, weil wir sonst die Gefahr der Schimmelbildung haben. Das heißt, wir müssen regelmäßig durchlüften. Da dieses alte oder altbekannte Prinzip Stoßlüften statt Kipplüften, was heißt das? Wenn ich jetzt die verbrauchte, ich nenne sie mal verbrauchte Luft, mit dem Kohlendioxid, mit dem Wasserdampf loswerden will, wie mache ich das? Fenster komplett auf, Türen auf, um Durchzug zu erzeugen. Im Winter dauert das keine 5 Minuten, dann habe ich das ganze Haus einmal durchlüftet. Warum? Was ist da der Antrieb? Für den Luftstrom, wir haben die warme Luft drin, die kalte Luft draußen, die dann einfach dazu führt, dass wir einen Wärmestrom bekommen durch den Temperaturunterschied. Das ist dann die treibende Kraft, die dann durch Konvektion dazu führt, dass die warme Luft nach außen getragen wird, wir kalte Luft ins Gebäude holen und dann die Fenster wieder zumachen. Das dauert wenige Minuten, 3, 4, 5 Minuten im Winter. Im Frühjahr dauert es ein bisschen länger, weil die treibende Kraft der Temperaturunterschied ist. Und wenn die Außentemperatur bei 10 Grad ist, die Innentemperatur bei 20, dann dauert es etwas länger. Dann sind wir bei 10, 15 Minuten, die man dann bei einem Lüftungsvorgang braucht. Währenddessen im Sommer, wenn die Temperaturen fast gleich sind, auch da muss natürlich diese verbrauchte Luft loswerden, da fehlt mir die treibende Kraft. Wenn es außen 20 Grad ist, innen 20 Grad ist, dann hat die Luft erstmal keinen Antrieb, um zu strömen. Da muss man einfach warten, bis dann die Luft ausgetauscht wird. Das kann bis zu einer halben Stunde dauern, bis wir dabei trotz geöffneter Fenster und Türen einen Luftaustausch erreicht haben. Ja gut, da könnte man natürlich sagen, dann mache ich einfach Kipplüftung. Das heißt, ich öffne das Fenster nicht komplett, sondern ich kippe es. Dann habe ich ja eigentlich einen permanenten Luftstrom und auch damit einen permanenten Luftaustausch. Das ist grundsätzlich möglich. Hat aber den Nachteil, man holt halt im Winter permanent kalte Luft ins Gebäude, also dass der Raum abkühlt. Die Heizung dafür sorgen muss, dass man permanent Heizenergie benötigt, um diese zugeführte kalte Luft, die also fortlaufend in den Raum einströmt, aufheizt, um den Raum auf der gewünschten Zieltemperatur von 20, 21 Grad zu halten. Das führt dann mittelfristig auch dazu, wenn man das auch über den Nachtzeitraum macht, über die Nacht macht, dass das Gebäude als Gesamtes abkühlt und man dann einfach deutlich mehr Heizenergie braucht, um dann tagsüber das Gebäude wieder auf die gewünschte Raumtemperatur zu bringen. Das Stoßlüften hat also den Vorteil, dass wir sehr schnell die kalte, aber frische Luft zuführen können. Währenddessen die festen Bestandteile des Gebäudes, nämlich die Fassade und die Wände, ihre Temperatur gar nicht so schnell ändern. An der Stelle hilft uns wieder die Physik. Wir hatten ja gesagt, die Wärmemenge, die ein Körper speichert, hängt von der Masse bzw. von der Dichte, dann von der spezifischen Wärmekapazität und dem Temperaturunterschied ab. Und die Luft als Gas, da ist es sehr leicht oder sehr einfach, die Energiemenge, die Wärmemenge zu verändern. Bei Festkörpern brauchen wir deutlich mehr Heizenergie, weil der Festkörper einfach eine deutlich höhere Dichte hat und eine andere Wärmekapazität als die Luft. Wenn wir jetzt beim Stoßlüften sehr schnell den Luftaustausch herbeiführen, dann kühlen die Gebäudebestandteile, die festen Gebäudebestandteile nicht ab und geben dann ihre Wärme natürlich an die kalte Luft ab. Die Heizkörper führen auch Heizenergie hinzu, sodass der Raum sehr schnell wieder auf einer angenehmen und behaglichen Temperatur ist und wir damit Heizenergie sparen. Bei der Kipplüftung, wenn wir dort permanent jetzt im Winter kalte Luft zuführen, die müssen wir erhitzen und dabei kühlen auch noch die festen Bauteile mit ab. Vor allem, wenn wir das jetzt über die Nacht machen und nachts, sagen wir, dann lüfte ich einfach nachts per Kipplüftung, dann kühlen die Gebäudebestandteile die Wände ab und ich brauche dann tagsüber deutlich mehr Heizenergie, um neben der kalten Luft auch noch die festen Bestandteile, die Fassade und die Wand zu erhitzen, sodass ich damit deutlich höhere Energieverbräuche und damit auch Energiekosten habe. Das heißt also, wenn man jetzt also im kommenden Winter Energie sparen möchte, Heizenergie reduzieren möchte und damit auch die Energiekosten senken will, was kann man machen? Man kann einmal grundlegend im gesamten Gebäude die Temperatur sicherlich um 1 Grad Celsius reduzieren, ohne dass man jetzt Behaglichkeit einbüßt. Dann ein weiteres Grad Celsius zu reduzieren, das ist, das merkt man dann schon. Da muss man gucken, ob dann der Pullover noch hilft, wenn man jetzt im Wohnzimmer statt 21 nur noch 19 Grad hat und man da ruhig auf der Couch sitzt. Das merkt man dann schon. Da muss man mal gucken, ist das dann immer noch behaglich? Da muss man halt einen gesunden Mittelweg finden und da mal am Thermostaten der Heizung entsprechend das anzupassen. Wichtig vielleicht noch der Hinweis bei den Thermostaten, es bringt jetzt nichts, den Thermostaten auf 5 aufzudrehen, um schnell Wärme zu produzieren, dann wieder auf 3, auf die Stufe 3 runterzudrehen. Die Einstellung hat nichts mit der Leistung, mit der Wärmeabgabe der Heizkörper zu tun, sondern tatsächlich nur, welche Temperatur soll der Heizkörper in dem Raum erreichen oder um welche Temperatur möchte ich meinen Heizkörper, welche Temperatur brauche ich im Raum. Das sagen diese Einstellungen 1, 2, 3, 4, 5 am Drehthermostat der Heizung. Es hat nichts mit der Menge zu tun, wie schnell heize ich einen Raum auf. Das kann ich gar nicht beeinflussen. Der Heizkörper kann nur heizen oder nicht heizen. Also einmal grundlegende Absenkung der Temperatur in den Räumen. Man kann dann, wie gesagt, noch gucken, dass man die Räume ein bisschen anpasst, dass das Schlafzimmer halt nicht auf 21 Grad aufgeheizt wird, sondern vielleicht nur auf 19 Grad läuft. Und dann der nächste Schritt für diejenigen, die technisch ein bisschen versierter sind und Spaß dann an solchen intelligenten Thermostaten haben, dass man damit spielt, sind nicht ganz günstig. Das ist also nichts, was man mal eben so macht. Also die Ersparnis, die ich jetzt kommenden Winter habe, bei den Heizkosten, die werden natürlich dann aufgefressen von den Zusatzkosten, die ich investieren oder das Geld, was ich investieren muss, in die Anschaffung dieser intelligenten Thermostate. Aber an sich geht das. Im gewerblichen Bereich, im privaten Bereich Temperatur absenken, weil uns die Physik hilft, ist der Temperaturunterschied geringer, haben wir weniger Heizkosten. Hoffnung wäre natürlich noch, dass wir es natürlich nicht beeinflussen können, haben wir einen milden Winter, dann brauche ich auch weniger Heizenergie, wenn der nächste Winter aber kalt wird. Und trotz Klimawandel kann es halt sein, dass der nächste Winter halt doch wieder kälter wird. Dann habe ich aber höhere Heizkosten und da muss ich einfach dann drauf reagieren. Zweiter Aspekt, der Bereich des Privatverkehrs, also das Autofahren. Wir hatten ja gesagt, also rund ein Drittel des Energiebedarfs von Haushalten geht im Bereich auf den Bereich Pkw, das heißt Benzin und Diesel, das ich kaufen muss. Wie lässt sich dort Energie sparen, indem ich intelligent fahre und vor allen Dingen die Geschwindigkeit reduziere, wenn ich auf Autobahnen unterwegs bin? Also im Straßenverkehr kommt der hauptsächliche Energieverbrauch der Autos vom permanenten Beschleunigen. Wo kommt das alles her? Also ich muss, wenn ich mich jetzt bewege mit dem Auto, habe ich einen permanenten Luftwiderstand, weil das Auto sich ja nun mal fortbewegen muss. Der Rollwiderstand der Räder kommt noch dazu. Das heißt, ich muss auch da permanent Energie aufbringen, damit das Auto sich fortbewegt. Denn wenn ich keine Energie zuführe, bremst das Auto ab durch den Luftwiderstand und den Rollwiderstand. Und diese Leistung oder die Energie, die ich brauche, um mich fortzubewegen, die wächst quadratisch mit der Geschwindigkeit, mit der ich mich bewege. Also wovon hängt jetzt die Kraft ab? Fangen wir damit mal an. Die Kraft, die ich aufwenden muss, um mich fortzubewegen. Das hängt einmal natürlich von der Fläche ab, das hängt davon ab, wie ist der Luftwiderstandsbeiwert. Also die Autos sind ja strömungsmechanisch optimiert, dass sie einen möglichst geringen Luftwiderstand verursachen, aber trotzdem muss ich mich durch die Luft bewegen. Das führt zu einem Luftwiderstand, den ich überwinden muss. Es hängt von der Luftdichte ab, die kann ich nicht beeinflussen, und von der Geschwindigkeit, und zwar quadratisch. Das heißt, verdoppel ich die Geschwindigkeit, vervierfache ich die Kraft, die ich aufwenden muss, um mich fortzubewegen. Und das hat natürlich dann direkten Einfluss auf die Leistung, die mein Auto erbringen muss, denn die wächst mit der dritten Potenz. Warum? Leistung ist ja Arbeit pro Zeit und die Arbeit ist Kraft mal Weg. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass die Kraft, die ich aufbringen muss, um mich fortzubewegen, quadratisch mit der Geschwindigkeit steigt, also v Quadrat. Und für die Leistung ergibt sich damit, ich habe die Kraft multipliziert mit einer Geschwindigkeit. Das heißt also, daraus ergibt sich, in der Kraft steckt schon v Quadrat drin, mal der Geschwindigkeit, die ich fahre, das heißt, die Leistung, die ich aufbringen muss, um mich in meinem Auto fortzubewegen, wächst mit der dritten Potenz. Das kennen wir von der Windenergie, auch wenn das da ein anderer oder ja, ein ähnlicher Zusammenhang ist. Bei der Windenergie wächst ja auch die Leistung, die eine Windenergieanlage hat, mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit. Heißt jetzt also, wieder aufs Auto übertragen, wenn wir jetzt in diesem physikalischen Bild bleiben, verdoppel ich meine Geschwindigkeit, brauche ich achtmal mehr Leistung, um mich fortzubewegen. Und da ist der Hebel, jetzt nicht der physikalische Hebel, sondern der umgangssprachliche Hebel, um Energie zu sparen beim Autoverkehr. Ich kann meine Geschwindigkeit reduzieren, insbesondere auf der Autobahn, jetzt im Stadtverkehr sicherlich auch, aber da habe ich ja dann auch viel Stop-and-Go-Verkehr. Aber wenn reduziere ich meine Geschwindigkeit, habe ich eine signifikante Einsparung von Energie, also Leistung und dann natürlich entsprechend auch der Energie, die ich brauche, um mich fortzubewegen, weil ich die Physik nutze und weiß, die Leistung eines Autos, die ich brauche zum Fortbewegen, ist mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit. Was heißt das jetzt übertragen auf das Autofahren in Deutschland, auf diese Diskussion, die wir haben in Deutschland oder auch in Europa, was das Tempolimit angeht? Also nehmen wir jetzt mal an, bleiben wir bei Tempo 130, das ist jetzt so die Richtgeschwindigkeit, die wir haben in Deutschland. Und ich sage, was würde denn uns ein Tempolimit bringen auf 120, auf 110 oder sogar auf 100 Kilometer pro Stunde? Denn das sind ja so die Geschwindigkeiten, die man diskutiert oder die ich auch freiwillig fahren kann. Und also aus dieser Geschwindigkeitsreduktion, was bringt das? Wenn ich statt 130 mit 120 km/h fahre auf der Autobahn, spare ich ungefähr 10% Kraftstoff ein. Das ist natürlich bei der Entwicklung der Treibstoffpreise trotz Rabatte, die jetzt dann staatlich initiiert wurden, trotzdem signifikant, dass ich 10% Treibstoff und damit natürlich Energie und damit Geld einspare, wenn ich statt 130 nur 120 km/h fahre. Mache ich das bei Tempo 110, also reduziere ich meine Geschwindigkeit um 20 km/h, dann spare ich sogar, ja, gut 15% ein, fahre ich sogar nur 100 km/h statt 130, spare ich fast 25%, also 22, 23% Kraftstoff ein. Und das ist natürlich schon eine signifikante Reduktion meines Treibstoffverbrauchs. Was man dann noch machen kann, ist nicht mit unnötiger Last fahren, also irgendwelche Dachgepäckträger abmontieren oder Fahrradträger abmontieren, die man mit sich führt oder irgendwelche Gegenstände, die noch im Auto sind. die man mit einem Kilogramm mitführen, die man dann reduziert, weil auch das natürlich den Kraftstoffbedarf minimal senkt. Jetzt im Sommer die Klimaanlage ausschalten, spart auch nochmal ein paar Prozent, weil natürlich die Klimaanlage auch über den Motor versorgt wird mit Energie. Da kann ich immer noch ein paar Prozent sparen. Aber die großen Effekte habe ich bei der Reduktion meiner Geschwindigkeit. Da kann man jetzt nach staatlicher Regulierung rufen und sagen, also dann bitte überall auf allen Autobahnen in Deutschland ein Tempolimit von 130, 120. Wie auch immer fordern. Aber wenn ich persönlich meinen Kraftstoffverbrauch senken will, ich bin ja frei, ich kann ja nur 120 fahren, beobachtet man tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass auf den Autobahnen, die jetzt keine ohnehin schon Geschwindigkeitsbegrenzung haben, dass man da eine Reduktion beobachtet. Aber das merkt man einfach, dass der Kraftstoffverbrauch deutlich sinkt. Auch da hilft uns die Physik wieder, weil es mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit geht, also Verdopplung der Geschwindigkeit, Verachtfachung der Leistung und damit eine entsprechende Anpassung des Kraftstoffverbrauchs. Ein weiterer Vorteil ist, wir können auch Treibhausgasemissionen einsparen. Bei Tempo 130, da sind wir so bei 190 Gramm CO2-Emissionen pro Kilometer Fahrtstrecke. Und das reduziert sich ja noch entsprechend um 10, 15 und gut 20%, sodass dann bei Tempo 100 nur noch bei 150 Gramm CO2-Emissionen sind, statt 190 Gramm bei 130. Also auch da kann man dann nochmal einen zusätzlichen Beitrag leisten zum Klimaschutz. Wenn man das mal ausrechnet, also wenn wir jetzt flächendeckend in Deutschland ein Tempolimit von 130 km/h hätten, dann würden wir rund 2 Millionen Tonnen Treibhausgase einsparen, weil alle Fahrzeuge, die schneller als 130 fahren, 140, 150 oder 200, wenn wir die begrenzen würden, dass wir auch kontrollieren würden auf die 130 Kilometer pro Stunde, dann würden wir 2,1 Millionen Tonnen einsparen. Hätten wir ein Tempolimit von 120, dann liegen wir so bei 2,5 Millionen Tonnen, würden wir sogar ein Tempolimit von 100 km/h einführen, wie das zum Beispiel tagsüber in den Niederlanden ist, da haben wir ein entsprechendes Tempolimit, was ja auch kontrolliert wird, dann sparen wir über 5 Millionen Tonnen Treibhausgase ein. Das klingt jetzt mal viel im Vergleich dazu. Wir sind so bei gut 160 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen des Straßenverkehrs in Deutschland. Das sind so die Vor-Corona-Zahlen. Weil wir jetzt ja während Corona deutlich weniger Verkehr hatten. Deswegen sind die Zahlen jetzt 2020, teilweise noch 21, so ein bisschen verfälscht, aber 2019 waren wir bei gut 160 Millionen Tonnen. Und wenn wir also immerhin 2 Millionen Tonnen einsparen können, dann haben wir immerhin ein gutes Prozent eingespart, ohne dass es uns wirklich negativ beeinflusst. Also das, inwiefern das jetzt auch noch zur Sicherheit des Straßenverkehrs beiträgt, ist mal ein ganz anderes Thema, das will ich jetzt ja gar nicht diskutieren. Aber wir sind bei einem guten Prozent Einsparung, wenn wir sogar 120, das wird dann nochmal fast 2% Einsparung bringen, was die Treibhausgasemissionen im Straßenverkehr angeht. Die eigentliche Intention ist ja, wir wollen Energie sparen und damit auch unsere Energiekosten senken. Und neben der Raumwärme haben wir halt dann noch den zweiten Hebel des Straßenverkehrs, also Temperatur absenken in den Gebäuden, um zumindest mal 1 Grad Celsius, haben wir schon mal 6% gespart. Da lässt sich dann vielleicht auch noch 7-8% draus machen, wenn man so ein bisschen dann darauf achtet, nachts die Heizung runterzudrehen und die dann tagsüber auch runtergeredet lässt und sich dann ein bisschen anpasst jetzt im Winter, man dann umgekehrt im Straßenverkehr sich vor allem auf den Autobahnen ein bisschen beherrscht und zusammennimmt. Auch da können wir dann nochmal 10% einsparen. Das heißt, wir haben da zwei sehr gute Möglichkeiten, um den persönlichen Energiebedarf zu senken, ohne dass man sich wirklich einschränken muss, sodass man das wirklich merkt. Da muss man einfach noch ein bisschen drauf achten und kann damit natürlich auch seine persönlichen Energiekosten senken und damit die Energiepreissteigerung im Verkehrssektor und im Heizsektor, das heißt bei den steigenden Gas- und Heizölpreisen, entsprechend anpassen. Das heißt, die Physik hilft uns ein bisschen drüber nachdenken. Damit gewinnt vielleicht auch so ein bisschen die Schulphysik wieder an Bedeutung, dass das vielleicht bei dem einen der anderen ein bisschen Qual war in der Vergangenheit. Aber wenn man so mal auf die Schulphysik, und viel mehr ist es eigentlich gar nicht, mal zurückblickt, dann gewinnt man vielleicht doch die Erkenntnis, oh, so schlimm war die Physik ja vielleicht nicht. Vielleicht müssten die Schulen da vielleicht mal ein bisschen praktischer herangehen und an solchen Beispielen erklären, warum ist Physik nicht nur etwas für Nerds, sondern auch was für die Allgemeinheit. Denn ich denke, wenn wir da so ein bisschen Grundverständnis der Physik hätten, in der breiteren Bevölkerung, könnte man einfach sehr schnell erkennen, ah, das sind die Möglichkeiten, die ich persönlich habe. Und dann versteht man sie, wendet sie an und hat auch dann direkt den Effekt, der dann spürbar ist, das merkt man dann einfach sehr schnell. Ja, also ich denke, damit sind wir durch mit der Diskussion, wie also uns die Physik helfen kann beim Einsparen von Heizenergie und dem Treibstoff im Verkehrssektor. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.